Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie zuhören. Welche Umstände konturieren ein Leben? Welche sozialen Notwendigkeiten und Nöte pressen eine Autobiografie in eine Form? Und welche Sehnsüchte lassen sich von den vermeintlichen Notwendigkeiten dennoch nicht vollends zum Verstummen bringen? Um diese ebenso grundsätzlichen wie von gesellschaftspolitischer Aktualität grundierten Fragen geht es im heutigen Büchermarkt. Die US-amerikanische Erfolgsschriftstellerin Nicole Krauss hat mit »Ein Mann sein« ihren ersten Band mit Erzählungen veröffentlicht, der existenzielle Themen mit Fragen der Geschlechteridentität verbindet. Zunächst aber schauen wir auf die junge französische Literatur nach Paris. Dort lebt und arbeitet der 1983 geborene Schriftsteller Vincent Message, der als eine der interessanten Stimmen der französischen Literatur gilt. In seinem jüngsten Roman »Ein Moment der Unachtsamkeit« schaut Vincent Message auf die großen sozialen Kräfte und darauf, wie sie das Leben des und der Einzelnen zurichten. Die Finanzkrise und die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, mehr als 10 Jahre sind sie jetzt her. Weltweit hat das damals viele Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche völlig durcheinandergewirbelt, Lebenswege von Millionen Menschen über den Haufen geworfen. Vincent Message zeigt mit »Ein Moment der Unachtsamkeit«, wie der Alltag einer Angestellten eines großen Versicherungsunternehmens ein vermeintliches Allerweltsleben einen fesselnden Roman ergeben kann. Nils Cassiens hat Vincent Message in Paris besucht.
Wer Vincent Message tagsüber treffen möchte, tut das am besten dort, wo er seine Romane schreibt, ganz im Nordosten von Paris, im 19. Arrondissement. Den Code eingeben an einer unscheinbaren Eingangstür, durchs Vorderhaus durch auf einen etwas rumpeligen, aber wohnlichen Hinterhof. Ein paar selbstgezimmerte Sitzecken, Gemüsekisten, eine Tischtennisplatte. Mit der Bürowelt, in der Vincent Messages dritter Roman spielt, hat das wenig zu tun.
Ich habe schon den Eindruck, dass dieser Ort das ziemliche Gegenteil davon ist, weil wir alle hier in keiner Hierarchie über oder untereinander stehen. Wir tauschen uns aus, haben eine gute Zeit miteinander, aber wir arbeiten nicht direkt zusammen.
Hier kochen Köche, die kein eigenes Restaurant haben, schaffen Handwerker, die keine eigenen Maschinen haben. Und in einem großen Büro sitzt mit ein paar anderen Vincent Message, 38 Jahre alt, Schriftsteller und Lehrbeauftragter an der Universität Paris 8 für Literaturwissenschaft und kreatives Schreiben. In diesem alternativen Coworking herrscht ein etwas anderes Arbeitsgefühl als in seinem Roman, denn der spielt in den Wolkenkratzern von La Défense, dem größten Geschäftsviertel Europas, auf der anderen Seite von Paris.
Ich denke, wenn man in einem solchen Geschäftsviertel arbeitet, spürt man geradezu, dass man nur einer von Tausenden ist, dass man austauschbar ist, dass man einfach ersetzt wird, wenn es einem schlecht geht oder wenn man krank oder depressiv ist. Das ist eine ständige Bedrohung, die auf den Menschen lastet. Man ist ein kleines Rädchen in einer großen Maschinerie, das ausfallen kann, ohne dass das irgendwelche Folgen für den alltäglichen Betrieb des Unternehmens hat.
Die Finanzkrise ist in vollem Gang, als Cora ihren Job beim Versicherungskonzern Borrelia wieder aufnimmt, nachdem sie in Elternzeit gewesen ist. Abteilungen werden zusammengelegt, Stellen abgebaut, die Arbeit verdichtet sich. Cora bekommt einen neuen Vorgesetzten und entdeckt, was es heißt, im 27. Stock eines Büroturms zu arbeiten, 110 Meter über dem Boden. Und nach entwickelt sich eine Art Ringkampf zwischen Cora und Borrelia, zwischen der Angestellten und dem Versicherungskonzern. Die Arbeitswelt im Geschäfts- und Dienstleistungssektor, Neuland für die französische Literatur.
Mich hat interessiert, dass es hier ja um das tägliche Leben von Millionen von Menschen geht und dass das die Dinge sind, die ihr Denken bestimmen, dass sich hier die Erfolge und Dramen ihres Lebens abspielen. Ich fand, dass ein Unternehmen mehr als nur eine Kulisse sein kann. Es konnte wirklich ein Schachbrett sein, auf dem die Personen ihre Figuren bewegen, taktische Züge machen, um ihre Karriere voranzutreiben, um andere Personen aus dem Weg zu räumen. Es gab da einfach sehr lebendige Dinge zu erzählen.
Lebendige Dinge, die in noch ganz andere Bereiche des Lebens in Paris führen. Wir gehen raus, ein paar Straßen weiter, durch das 19. Arrondissement, in dem im Vergleich zum Rest der Stadt so viel Platz ist, und landen in dem Café, in dem Vincent Message vorher so häufig geschrieben hat. Es ist eine Gegend ähnlich der, in der Courat unterwegs ist, wenn sie gerade nicht in La Défense arbeitet. Denn der Roman zeichnet zugleich das Porträt einer Frau, die damit ringt, ob das Leben, für das sie sich entschieden hat, das Richtige für sie ist.
Cora ist eine Person, die ziemlich idealistisch ist. Sie sehnt sich nach beruflichem und familiärem Glück, will aber gleichzeitig auch ihren künstlerischen und politischen Interessen nachgehen. Sie versucht also, an allen Fronten präsent zu sein. Und natürlich wird es in dem Alter, in dem sie sich befindet, mit dem Beginn der Mutterschaft und der größeren beruflichen Verantwortung immer schwieriger, all diese Dimensionen, in denen sie sich gerne entfalten würde, miteinander zu vereinbaren.
Cora wäre gern Fotografin geworden. Aber sie zweifelt, dass ihr Talent und ihr Durchsetzungsvermögen dafür reichen. Und ist sie bereit, die Unsicherheit einer freiberuflichen Arbeit auf sich zu nehmen? Es sind existenzielle Fragen, die Vincent Message in seinem Roman verhandelt. Fragen nach den Risiken, die wir bereit sind, in unserem Leben einzugehen. Nach dem Platz, den die Arbeit in unserem Leben einnimmt und welch verheerende Wirkung sie auf jeden Einzelnen von uns haben kann. Und dann spielt auch Berlin noch eine große Rolle, wo Vincent Message selbst eine Zeit lang gelebt hat, genau wie Cora im Roman.
Berlin dans le roman se dessine en contraste par rapport à Paris.
Berlin ist im Roman vor allem ein Kontrast zu Paris. Es gibt dort mehr Platz, die Immobilien sind billiger und es ist leichter, sich Zeit zu nehmen, um zwischen verschiedenen beruflichen Wegen zu schwanken. So jedenfalls empfindet es Cora. Deshalb denkt sie oft etwas nostalgisch daran zurück.
Coras Nostalgie nach Berlin rührt auch daher, dass sie bei ihrer Arbeit immer mehr den Boden unter den Füßen verliert, bis an einem heißen Junitag alles so sehr eskaliert, dass sie vor den Trümmern ihrer beruflichen und privaten Existenz steht. Der Roman liest sich wie eine reale, non-fiktionale Geschichte, wohl auch weil die Bezüge, die er schafft, so detailliert und vielfältig sind. Er zeichnet ein sehr kritisches Bild vom Kapitalismus und seinen Auswüchsen, vom Leid, das er vielen Angestellten zufügt, und endet doch fast versöhnlich, kommt zurück zur Frage nach dem Glück und nach dem selbstgewählten Leben, das einem entspricht. Vincent Message muss wieder zurück in das Coworking, in dem er inzwischen viel lieber schreibt als hier im Café.
Ich habe gemerkt, dass ich einen ruhigeren Ort brauche, um besser arbeiten zu können. Mit weniger Lärm, wo ich weniger gestört werde, wo ich kommen kann, wann ich will. Und gleichzeitig ist es auch geselliger als ein Café, wo letztlich, selbst wenn man Paris gewöhnt ist, jeder eher in seiner Ecke bleibt und man nicht unbedingt miteinander in Kontakt kommt.
Vielleicht spielt er dort auch noch eine Partie Tischtennis, bevor er sich wieder an den Schreibtisch setzt. Die Zeit muss sein. Sagt's, verabschiedet sich und geht davon, über den Place de Rhin et Danube, den Platz von Rhein und Donau.
Nils Cassiens hat den französischen Schriftsteller Vincent Message in Paris besucht. Der jüngste Roman von Vincent Message ist unter dem Titel »Ein Moment der Unachtsamkeit« gerade im BTB-Verlag erschienen. Andreas Jandl hat ihn ins Deutsche übertragen, 560 Seiten, 12 Euro. Ja, und jetzt wechseln wir die Metropole. Die Schriftstellerin Nicole Kraus, 1974 geboren und eine bekannte Figur der New Yorker Literaturszene, war äußerst erfolgreich mit Romanen wie »Die Geschichte der Liebe« und »Waldesdunkel«. Die Stadt New York, der Holocaust und die jüdische Identität – das sind drei wichtige Motive ihrer Werke. Nun ist ihr erster Band mit Erzählungen erschienen. »Ein Mann sein« lautet der Titel. Viele der hier versammelten 10 Geschichten wurden zuvor bereits in renommierten Magazinen wie dem New Yorker publiziert. So sind die Erwartungen ebenso hoch wie der Vorschuss, den Nicole Kraus für das Buch von ihrem amerikanischen Verlag HarperCollins bekommen hat. Ob das Buch diese hohen Erwartungen erfüllen kann, das weiß unser Kritiker Wolfgang Schneider.
Ein Mann sein ist ein aufmerksamkeitsheischender Titel, zumindest wenn es sich um das Buch einer Autorin handelt. Auch wenn Nicole Kraus in den Geschichten alles Plakative, Aufdringliche vermeidet und von ihren Figuren keine Gender-Debatten geführt werden, es geht hier immer auch um das aktuelle Thema der Geschlechtsidentitäten. Was ihr Sein betrifft, sind die meisten Erzählerfiguren in diesem Band weiblich. In allen 10 Geschichten richtet sich der Blick jedoch auf faszinierende, eigenwillige, bisweilen auch befremdliche Männer. Auf Väter und Söhne, aber auch auf Geliebte wie den hünenhaften deutschen Boxer in der Titelgeschichte, der eigentlich sehr sanft und sensibel ist. Die erste Erzählung, Die Schweiz, handelt von der irritierenden Affäre einer iranischen Internatsschülerin mit einem holländischen Geschäftsmann, der bedrohlich dominant ist. Es geht um die heikle Verbindung von Macht und Sexappeal.
Einmal, als ich vor dem Schaufenster eines Pralinenladens stand, trat ein Europäer in einem schönen Anzug hinter mich. Er beugte sich so vor, dass sein Gesicht mein Haar berührte und flüsterte, »Ich könnte dich mit einer Hand zerbrechen.« Dann ging er in aller Ruhe weiter, als wäre er ein Boot, das über stilles Wasser segelt.
Die Geschichten sind zumeist um existenzielle Grunderfahrungen herumgebaut. Geburt und Tod, Trennung und Trauer. Der Ehemann, das längste Stück des Buches, greift das jüdische Thema der wiedergefundenen Menschen auf. Verstreute Überlebende des Holocaust wurden von Organisationen wie dem Roten Kreuz oft erst nach vielen Jahren wieder mit Angehörigen zusammengeführt. So meldet sich in dieser Geschichte an der Haustür einer alten, leicht verwirrten Witwe in Tel Aviv plötzlich ein Sozialdienst und präsentiert den einst verlorenen Ehemann. Er kommt aus Ungarn, ein Herr mit Hut, der zunächst etwas verloren in der Wohnung steht, in den Wochen darauf aber mit seinem mitteleuropäischen Charme die ganze Familie bezaubert. Jedenfalls alle außer Tama, der misstrauischen, kurz darauf aus New York anreisenden Tochter der alten Frau, die, Psychotherapeutin von Beruf, einen undurchsichtigen Betrug vermutet. Wohl mit Recht, denn die Daten passen nicht zusammen. Aber muss man eine so glückliche Wendung der Dinge denn zugunsten des Konzepts der Wahrheit in Frage stellen?
Tama ist drauf und dran zu versichern, dass auch sie seit ihrer Scheidung allein sei und sie sich darum noch lange keine fremden Männer ins Haus hole, oder? Wenn sie die ganze Flut der Worte, die ihre Patientinnen und Patienten in ihre Praxis ergössen, auf eine einzige traurige Wahrheit reduzieren könne, dann sei es die, dass am Ende jeder allein ist.
Es ist eine wunderbare, psychologisch nuancierte Familienkomödie mit historischer Tiefenschicht und zeitgemäßen Verwicklungen. Tamas eigene Ehe ist an der Disbalance der Alltagspflichten gescheitert. Ihr schwuler Bruder Shlomi kann sich mit seinem Mann den Kinderwunsch dank einer indischen Leihmutter erfüllen. In dieser Form mag diese oft verabschiedete Kleinfamilie literarisch noch reüssieren. Hetero-Beziehungen werden dagegen in den Geschichten regelmäßig als scheiternde beschrieben. Frauen verlieben sich eher in ihre Unabhängigkeit. Und doch bleibt die Sehnsucht.
Nach allem, was sie von ihren Patientinnen in den 20ern oder 30ern hörte, war Monogamie ein großer, gestrandeter Wal, dessen aufgedunsener, verfaulter Leib zum Himmel stank. Aber sieh dir Shlomi an. Er hat den Wellenkamm der freien Liebe abgesurft, hat und wurde von ganz Ibiza geliebt. Doch am Ende wollte er nichts anderes als das, was seit Menschengedenken jeder haben wollte. Nicht universelle Liebe, sondern allein geliebt zu werden.
Ein zentrales Thema der Erzählungen ist die jüdische Identität. Viele Familien haben einen Holocaust-Hintergrund. Die religiöse Tradition spielt eine große Rolle, auch wenn sie längst brüchig ist. In Susja auf dem Dach übersteht ein Columbia-Historiker eine Krebsoperation und begreift sein Überleben als Auftrag. Sein einziges Enkelkind will er vom Bann der 3000-jährigen jüdischen Geschichte befreien, die sich für ihn verdichtet in der Erinnerung daran, wie sein eigener Vater täglich in frommer Herrgottsfrühe die Gebetsriemen band. In spontanem Aufbegehren verschwindet der Professor mit dem Baby von der Beschneidungsfeier, während im Nebenraum schon das Messer vorbereitet wird. Mehrere Erzählungen haben einen leichten Zug ins Fantastische oder Dystopische. Zukünftige Notstände, schon 2002 entstanden, greift das Gefühl der Bedrohung nach dem 11. September auf und scheint zugleich die Stimmung der Corona-Pandemie vorwegzunehmen. Als Schutz gegen eine diffuse Gefahr werden in New York an alle Bürger Gasmasken verteilt, von denen sich manche später gar nicht mehr trennen wollen.
Vielleicht hatte sich der oder diejenige auch einfach daran gewöhnt, die Maske aufzusetzen. Ja, sie sogar liebgewonnen. Und sträubte sich jetzt, sie abzulegen und wieder mit nacktem Gesicht herumzulaufen, allem und jedem ausgesetzt.
Nicole Krauss schreibt eine intelligente Prosa, die in den Geschichten konzentriert zur Geltung kommt, während ihre Romane bisweilen an Weitschweifigkeit leiden. Der Erzählton ist reflektiert von einer vornehmen Kühle, aber ohne gewollte Coolness. Er liefert eher präzise Details als Stimmungswerte. Konventionelle Raffinesse kann man diesen gut gemachten Geschichten bescheinigen. Am Ende besteht der Reiz guter Lektüren aber gerade darin, dass wir alle Gemachtheit vergessen und nach ein paar Seiten den Eindruck haben, von wirklichen Menschen zu lesen. Das gelingt Nicole Krauss in diesen Geschichten ein ums andere Mal.
So das Urteil von Wolfgang Schneider über Nicole Krauss, Ein Mann sein. Aus dem Englischen, übersetzt von Grete Osterwald, Rowohlt Verlag, 256 Seiten, 24 Euro. Welche Umstände konturieren ein Leben, habe ich zu Beginn der Sendung gefragt. Eine Formulierung, die geradezu euphemistisch anmutet, wenn man auf die ukrainische Gegenwart und die Menschen schaut, deren Leben seit mehr als 2 Monaten von dem brutalen Angriffskrieg Russlands beherrscht und zerstört wird. Umso mehr ein Grund, Sie auf die heutige Lesezeit hinzuweisen, die Sie wie jeden Mittwoch von 20.30 Uhr bis 21 Uhr im Deutschlandfunk hören können. Heute und in der kommenden Woche hören Sie dort die leicht gekürzte Aufzeichnung einer Solidaritätsveranstaltung, organisiert von der Literaturszene Köln und dem Kölner Literaturhaus. Gelesen wurden Texte ukrainischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die, das werden Sie wissen, in den vergangenen Jahren immer wieder prophetisch und warnend auf die Lage ihres Landes hingewiesen haben. Unter anderem Texte von Juri Andruchowitsch, Katja Petrovskaja oder der Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Wir hören einen Ausschnitt aus der heutigen Lesezeit, eine Passage aus dem Roman »Das Licht der Frauen« von Shanna Skloniowskaja, der 2018 in deutscher Übersetzung erschienen ist, gelesen von ihrer Kollegin Julia Kalnay.
Jeden Abend verschloss Urgroßmutter die Wohnungstür nach ihrem eigenen ausgeklügelten Ritual, als glaubte sie, sie könnte uns vor ungebetenen Gästen schützen, den gleichen, die ihr Haus im Jahr 1937 aufgesucht und ihren Mann mitgenommen hatten, für immer. Sie selbst kam nie auf diese Geschichte zu sprechen, aber dagegen rief sie uns regelmäßig in Erinnerung. Abends klingelte es an der Tür. Papa sagte, das sei ein Irrtum, er komme gleich zurück, küsste mich zum Abschied und ging mit dem Unbekannten weg. Ich habe ihn nie wiedergesehen.
Und ein Gedicht, das nach Kriegsbeginn die ukrainische Autorin Katharina Michalitsina geschrieben hat, das hören Sie nun in der Übertragung von André Patten.
Gebet für Charkiw. Überleben, ich flehe dich an, einfach überleben. Ich werde dir meinen Hund, einen Wissler, vorstellen. Ich werde dir das Feld mit den Rebhühnern zeigen, den Park mit den Ginkgo-Bäumen. Totoro, eine Skulptur, gebaut von meiner Tochter. Überleben, ich flehe dich an, einfach überleben. Die Nächte werden wieder warm und zart sein. Sie werden uns gehören, nicht mehr durchtränkt von Angst. Der Himmel und die Sterne, sie werden wieder so sein wie in unserer Kindheit, grenzenlos. Und nicht aufgewirbelt von Tornados. Zerschlagen von Hagel. Ja, ich kann dir aus der Ferne nicht helfen. Ich kann nicht zu dir kommen. Und ich kann dich dort nicht herausholen. Ja, ich möchte meine Hände zum Himmel erheben und jammern. Aber stattdessen lese ich meinem Sohn ein zerknittertes Buch vor. Und ich denke und ich atme. Überleben. Einfach überleben.
Ute Wegmann las das Gedicht »Gebet für Charkiw« von Katharina Michalitsina in der Übersetzung von André Patten. Literarische Stimmen gegen den Krieg heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit. Das war der Büchermarkt. Hier folgt Forschung aktuell. Haben Sie einen guten Tag und geben Sie Acht auf sich. Das wünscht Wiebke Poromka.